Liebe Fußballfans, endlich ist es soweit. Jogo Bonito Live. Freut euch auf Sven Pistor und Burkhard Hupe mit ihren Fußballgeschichten und viel Spaß.
Wow. Guten Abend, Essen. Wow.
Guten Abend.
Vielen Dank.
Hallo Essen. Habt ihr Bock auf Jogo Bonito?
Ich habe mir direkt schon was von der Pflanze abgetrampelt, weil ich nicht wusste, wohin mit mir gerade.
Wir werden älter. Es werden Pflanzen, wenn wir kommen als Gäste, werden bei uns mittlerweile Pflanzen, sind das so Grabblumen oder so, werden schon auf die Bühne gestellt. Ja? Aber so ist das, wenn man älter wird. Burkhard, wir hier wieder mal in der Zeche Gahl.
In einem neuen Raum. Und wenn ich es richtig sehe, seid ihr alle da.
Wir wollen euch hören. Wo seid ihr? Wie schön das ist, hier bei euch zu sein und diese Folge auch wieder mal zu veröffentlichen. Es ist natürlich ein besonderer Abend hier für uns mit Jogo Bonito, so kurz vor der Europameisterschaft, Burkhard. Und wir haben was für ein Thema uns ausgesucht für diesen ersten Teil.
Wusstest du gar nicht, was wir machen heute Abend, oder?
Also ich gehe davon aus, weil ich drücke hier mal, weil das ist ja immer so mein Job hier so, was ist das hier? Das ist?
Das sind die Fehlfarben.
Moment, wir können mal, so, also mal gucken, ob die hier das singen können. Also.
Keine Pause, Geschichte wird gemacht, das geht vor.
Ja, funktioniert doch.
Der Saal ist da, ja.
Oder? Der Saal ist da.
Der Saal ist da. Fehlfarben, das Lied heißt eigentlich Ein Jahr.
Ein Jahr, natürlich.
Ein Jahr. Und das war ja wirklich ein besonderes Jahr, das Jahr, um das es heute gehen soll, das Jahr 1980. Die Fußball-Europameisterschaft steht da im Mittelpunkt, 1980. Ich hatte Sven eigentlich versprochen, dass ich noch ein bisschen was von 72 mitbringe.
Ich leg das mal drunter, ich bin ja Radio-Mensch. Ich kann ja selbst, red mal weiter, das ist ja cool.
Mich irritiert das ja.
Ich kann das so,
WDR2. Ich möchte das aber gar nicht. Ich möchte das gar nicht haben jetzt.
Nee, mach ich aber jetzt, musst du aushalten. So.
Also entweder Musik oder Text.
Das kann man doch machen, man kann doch darüber reden. Okay,
also,
meine Güte.
1972 sollte ich. Sven hat gesagt, mach doch, müssen 72 beste Mannschaft aller Zeiten.
Moment, der Anfang war, wir machen die Erfolge der deutschen Nationalmannschaft bei Europameisterschaften. Da gehört natürlich 72 dazu. Ich habe mich mit Günter Netzer letztes Jahr unterhalten.
Weiß
und
ich.
Ja, aber dann hast du gesagt, das langweilt mich so, das Thema 72. Das ist aus. Der Künstler Burkhard sagte,
ist
Sven,
auserzählt.
Das ist auserzählt.
Ja. Das ist, und deshalb haben wir von 72 nichts dabei. So, danke.
Ist auserzählt. Ja?
1980 ist sowieso viel geiler. Mhm. Weil 1980, da können sich der eine oder andere noch dran erinnern. Ich auch. Sven auch.
Long time ago.
Da war einfach musikalisch auch viel.
Oder?
Die Gumbay Dance Band. Du musst es bis zum Refrain aushalten jetzt. Es tut mir leid.
Ich lasse das unter dir liegen.
Danke.
Mach mal weiter.
Die Gumbay Dance Band. Man hört, dieser Sound kommt aus Norderstedt in Schleswig-Holstein. Und der Sänger hier, den er im Hintergrund hört, das ist Oliver Bent.
Natürlich.
Oliver Bent war so ein Weltenbummler, war 3 Jahre lang in der Karibik. Und als er dann irgendwann zurück musste, weil die Kohle alle war, brachte er ein paar Mädels mit aus Jamaika. Eine davon hat er geheiratet und sie wurden dann zur Gumbay Dance Band. Und er begründete den Euro-Disco-Stil. Und das, was ihr jetzt hört, war 1980 die erfolgreichste Single in Deutschland. So, das ist einfach mal, damit der Rahmen mal ein bisschen klar wird, ne, wo wir uns hier befinden, 1980.
1980 warst du, du warst ja schon sehr alt, du durftest schon fast Mofa fahren, ne?
Ja, das stimmt.
Hast du einen Mofa-Führerschein eigentlich gemacht?
Ja, klar.
In Stadthagen brauchst du das, ne, oder?
Natürlich.
Ja, ich weiß noch genau, also die Erinnerungen an 1980 sind die, ich erinnere mich vor allem an den Jahreswechsel 79-80. Also da ging es nicht um irgendwie noch Trauer über das Ausscheiden des ersten FC Köln im Europapokal der Landesmeister oder so, sondern mein Hamster war gestorben. In der Nacht, der hieß Fips und er hatte irgendwie, ja, ich meine, wie das so ist, du kriegst einen Hamster Und der ist dann da und du Hamsterstreu, Mutter sagt dann, du musst das aber auch wechseln und so. Ich meine, ich glaube, er ist wirklich elendig verreckt in meinem Kinderzimmer. Ja. Der bekam halt so eine dicke Backe und dann war er, ich weiß ganz genau, es war Trauer für mich. Dann war Fips tot und ich war schuld. Ich fühlte mich zumindest sehr schuldig. Also der Jahresstart in das Jahr 1980 war traumatisch. Das muss ich sagen, aber ich war auch noch nicht 8 Jahre alt. Du warst älter? Du hast aktive Erinnerungen.
Aber sag mal, bei den Hamstern, das ist doch normal, wenn die dicke Backen haben, oder nicht? Die stopfen
ja,
halt da alles rein.
Aber der Fips hat irgendwie zu viel da reingestopft, dann hatte der eine Wahnsinnsbacke.
Das war eine Warnung fürs Leben, Sven, oder?
Und dann habe ich ihn unter der Lerche in unserem Garten dann bestattet, ja, und ein Holzkreuz gebastelt. Das war wirklich traurig.
Ich habe zwei Jahre vorher, fällt mir jetzt gerade ein, als es diesen Extremwinter gab, erinnert ihr euch noch an den, als es im Norden meterhoch Schnee gab, Schneeverwehung, Schule fiel aus, auch um Silvester rum. Und wir hatten, es war eisekalt und ich bin ja in so einem Bauernhaus groß geworden, wo nur ein paar Räume beheizt wurden und ein paar eben nicht. Und wir hatten Hansi, den Kanarienvogel. Und Hansi,
hieß der Hansi?
Der hieß Hansi. Natürlich.
Nee, im Ernst jetzt? Ja, klar. Lässt also, dir überhaupt, war, wenn du einen Vogel Hansi nennst, dann lässt du dir nichts einfallen im Leben.
Ja. Hansi hieß, der hieß Hansi und Hansi sang unheimlich gerne. Also fast so wie der Oliver Bent von der Gumbay Dance Band. Hat er getrillert. Und Hansi, so eines Morgens, es war so kalt und Hansi, weil der immer so viel gesungen hat, hat meine Mutter den irgendwann mal in ein Zimmer gestellt, wo nicht geheizt wurde.
Und
am nächsten Morgen lag der rittlings unten drinnen, da wo die Kacke immer rausgemacht werden musste und war erfroren.
Das war, die Kacke war unten, so eine Schale, da musste rausziehen,
ja.
War er tot?
Hansi, ja, erfroren.
Burkhard, ey. Erzähl mir aus deiner Kindheit, ey. Also ist super, das ist so ein Freezer hier für den Saal. Ne? Denkt ihr, um Gottes Willen, ey. Was für ein Leben in Niedersachsen. Sind wir eigentlich hier beim Fußball oder ist das eine Therapierunde heute? Was machen wir eigentlich?
Wir machen Fußball-Europameisterschaft 1980. Mhm. Und die kann man, glaube ich, auch ein bisschen lockerer angehen, weil die Fußball-Europameisterschaft 1980 ja irgendwie jetzt nicht so schillernd war, wie Fußball-Europameisterschaften heute sind. Also obwohl Deutschland Europameister geworden ist. Das war ja eher so eine Europameisterschaft zum Vergessen. Zumindest für den Veranstalter Italien. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Und es war die erste Fußball-Europameisterschaft, bei der es ein Maskottchen gab.
Ja, ja. Und das war ein geiles Maskottchen.
Weiß von euch noch jemand, was es für ein Maskottchen war? Keiner erinnert sich.
Es hatte eine lange Nase in italienischen Farben. Und es war Pinocchio.
Pinocchio.
Und wie passend eigentlich für diese Europameisterschaft.
Ja, das finde ich auch. Dieses Maskottchen war eigentlich so eine Holzimitation und wirklich nur die Nase war in den italienischen Farben. Und das passte insofern ganz gut, weil Italien 1980, der italienische Fußball ja ziemlich von einem gewaltigen Wettskandal erschüttert wurde. Und das führte wiederum dazu, dass die Tifosi nicht so richtig Bock auf dieses Turnier hatten. Und dieser Wettskandal, Sven, der hatte es echt in
sich. Naja, also Pinocchio, die Geschichte ist doch die, also wenn ich mich recht entsinne, wenn der lügt, dann wird die Nase immer länger. Ne? Ja, das ist doch bei Pinocchio die Story. Ja. Deswegen, dass es schon als Maskottchen ist. Also hatten wir 78, hatten wir den mit der Gerte da in Argentinien. Ja.
Gaucho.
Ne?
Gauchinho.
Gauchito, ne? Oder Gauchito, so hieß der. Ne? Der hatte doch direkt irgendwie so den Knüppel der Diktatur dabei. Und jetzt haben wir eben Pinocchio. Und das Ding war, dieser Wettskandal ist ja der Hammer, das ist aufgeflogen, da waren so zwei Geschäftsleute aus Italien, die haben so einen Manipulationsbetrieb aufgesetzt mit so Unterbossen, aber als die Unterbosse sich verselbstständigten, das heißt die Geldflüsse zu den Oberbossen nicht mehr flossen, waren die Oberbosse so blöd, den ganzen Laden auffliegen zu lassen, ja, ich weiß nicht, ob als Kronzeugen oder wie auch immer, auf jeden Fall explodierte eine Korruptionsbombe in Italien und riss fast alles mit sich. Auch Paolo Rossi wurde erstmal 2 Jahre gesperrt. Ganz viele Spieler vom AC Mailand und so, aber keiner von Juventus Turin.
Natürlich nicht.
Das ist ja klar. Von Juventus Turin keiner. Den konnte man ja gebrauchen, diese Spieler. Die wurden also geschont. Nur die italienische Öffentlichkeit, ne, hatte überhaupt keinen Bock auf dieses Turnier. Ne? Und das wurde ja schon nach Italien, soll man sagen, geschoben, weil der UEFA-Präsident damals auch Italiener war und
Artemio
sagte...
Artemio Franchi, genau.
muss ja zu uns, ist eine große Nation, nach 68 mal wieder eine Europameisterschaft.
Schon 12 Jahre her, na klar.
Schon 12 Jahre her, müssen wir nochmal machen. Ne?
Ja. Ja. Und das war das erste Turnier, das nicht nur mit aus Halbfinale und Finale bestand, sondern eben auch aus einer Gruppenphase. Das hatte es bis dahin nicht gegeben. Das heißt, es waren sage und schreibe 8 Mannschaften qualifiziert.
8 Mannschaften.
Ja. Und die Italiener und die Niederländer waren dabei. Es war eigentlich schon nicht zu glauben.
Ich lese
also
mal
gleichzeitig.
Vor. Das stimmt. Deutschland,
ja.
Griechenland, die CSSR,
ne?
Die als Niederlande, Spanien, Belgien, England, Italien. England fuhr hin als selbsterklärter Favorit, aber das ging komplett in die Binsen mit Kevin Keegan und Co.
Ja.
Finde ich total spannend, weil die ja im Europapokal der Landesmeister
alles abgeräumt haben.
Alles gewonnen haben. Und dann verkacken sie es komplett.
Ja, das lag, glaube ich, daran, dass der Trainer Ron Greenwood, der Engländer, der hatte so viele Spieler zur Auswahl und der wollte keinem so wehtun. Und dann hat er ständig seine Aufstellungen verändert und es spielte sich keine Mannschaft wirklich ein. Mhm. Und Kevin Keegan war, glaube ich, auch nicht unumstritten in der Mannschaft, weil das eher so ein Sonnenkönig war in der Nationalmannschaft. Also es ist einfach nicht gut gelaufen für die Engländer insgesamt.
Was wir aber da hatten, muss man sagen, und wann immer die UEFA Sachen in Auftrag gibt, dann klingen die einfach in der Regel scheiße. Na, das ist so. Wir hatten.
Ist aber kein Alleinstellungsmerkmal.
Moment, darf ich das so sagen? Ja. Ist das okay, wenn ich das so sage? Ich finde Albert ist ein lebender Kompromiss. Also allein die.
Du meinst das Maskottchen?
Das aktuelle Maskottchen.
Das ist doch diese grünende Kartoffel, ne?
Ja, die sieht mir viel zu gesund aus, ja. Weißt du? Wir waren ja auch mal geil in Deutschland. Wir hatten ein Maskottchen ohne Hose, eine Pille gab es auch.
Ja.
Oder? Guleo und Pille? Das ja, war
Tipp und Tapp waren bauchfrei.
Ja, geil. Und jetzt haben wir so ein Ding. Ich habe das getroffen, das Maskottchen, und hält keiner Frage stand. Wenn du fragst, wer wird ein Europameister, dann betet das Maskottchen dir alle Namen vor, weil irgendwie alle wollen ja ins Boot mit reingenommen werden. Mhm. Das ist ein kompletter Kompromiss, das Ding. Genauso wie diese Musik aus dem Jahr 1980, Eurokids, oder wie heißt der Song?
Die Gruppe heißt Eurokids,
okay.
Der Song heißt Goal, was wichtig ist, weil Goal wird gleich auf Englisch buchstabiert und jeder Buchstabe steht dann für eine besondere Leidenschaft.
Also ein bisschen zerdacht, ne, das Ganze.
Nein.
Ihr müsst jetzt stark sein, Leute. Da halte ich schon nicht mehr aus.
Ja. Echt? Da gehst du schon raus?
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran.
So, das hätte die UEFA machen sollen, hat sie aber nicht gemacht. Und weil Burkhardt mir später zu Recht vorwerfen wird, warum hast du das denn nicht gespielt, spiele ich es jetzt. Hölle.
Now all over Europe, we're singing a song. We are Europeans, take us along. Italy's border, yes, here we stay.
Jetzt du, Burkhardt, du wolltest es unbedingt hören, du kannst drüber reden.
Das ist auch Eurodisco übrigens.
Das ist Eurodisco?
Ja, für mich schon. Für mich ist das Eurodisco.
Okay?
Ja. Es ist ein furchtbares Lied, machen wir uns nichts vor. Jetzt haben wir aber auch die ganzen. Das Vorspiel ist jetzt erledigt.
Okay, dann mache ich jetzt Stopp hier. Okay.
Ja. Und jetzt kommen wir zur deutschen Fußballnationalmannschaft 1980, die sich ja in einer Umbruchphase befunden hat. Also 74 war super, 78 war scheiße und Schön war weg und Derweil war noch da. Und Derweil war ja schlau.
Der Jupp Derweil.
Der Jupp Derweil,
Josef.
Der als Assistenztrainer bei Schön 74 mit Weltmeister geworden ist, der selbst auch ein recht passabler Fußballer gewesen ist. Und der, und daran erinnere ich mich tatsächlich noch, gewann sein erstes Länderspiel als Bundestrainer mit der deutschen Mannschaft in der Tschechoslowakei in Prag gegen die damals sehr hoch gehandelten Tschechen mit 4:3. Ein großartiges Fußballspiel, ich glaube 2 Tore von Rainer Bonhoff damals. Ein tolles Fußballspiel. Man dachte, okay, jetzt fängt vielleicht eine neue Zeitrechnung an, weil viele Etablierte eben nicht mehr dabei waren. Und in der Mannschaft, die dann 1980 in Rom spielte, waren es dann, glaube ich, noch 2, die auch 78 im Kader waren und alle anderen waren neu.
Mhm.
Das heißt, es gab ein neues Gefüge und da erinnert man sich natürlich jetzt auch an das, was jetzt gerade ist. Jetzt wird ja auch etwas Neues aufgebaut unter Julian Nagelsmann. Die alten Platzhirsche sind zum Teil jedenfalls erstmal aussortiert worden. Und so ist das 1980 auch gewesen. Das ist voll aufgegangen. 1980 mit der neuen Hierarchie. Da kam auf einmal jemand wie Hansi Müller, der in die Verantwortung kam. Karl-Heinz Rummenigge spielte eine Rolle und Bernd Schuster kam vor allen Dingen zur Nationalmannschaft.
Das war das eine Turnier.
Toni Schumacher spielte auf einmal im Tor, obwohl er noch gar nicht so viel Bundesliga-Erfahrung mitbrachte. Aber Sepp Maier hatte kurz vorher diesen schweren Autounfall und musste seine Karriere dann beenden.
Toni Schumacher hatte schon das Double geholt, mein Freund. Also
ja, aber er hatte jetzt... Wie viele Jahre hat er gespielt? Zwei?
Ja, ist ja gut. Ja, ja. Aber der Toni hat einen gebrochenen Finger und hat einen Arzt einfliegen lassen vor dem Finale und keiner wusste es. So war das nämlich damals im Fußball auch. Der hat den angerufen und gesagt, du musst vorbeikommen, Finger ist geknackt. Und dann hat er sich den Finger spritzen lassen und hat dann das Finale gespielt. Das
Spritze im Finger ist echt fies.
Ja gut, ey, wenn du mit Toni Schumacher sprichst und seine Hände siehst, weißt du, dass der kein Gerät bei der Gartenarbeit braucht. Nein, ohne Scheiß. Wenn du irgendwie was umflügen musst oder irgendwie jäten musst oder irgendwie... Kein Problem, ja? Das ist echt ohne Scheiß, Toni Schumacher. Sorry. Also 80 Jahre stimmt, da war man dann mit einer interessanten Kapelle und Jupp Derwal hat ja eine richtige Erfolgsserie da gehabt. Die waren ja lange ungeschlagen.
Ja, die waren zu dem Zeitpunkt unter Jupp Derwal noch ungeschlagen. Mhm. Hat, glaube ich, da bis dahin 13 Länderspiele bestritten, kein einziges verloren. Und waren aber trotzdem nicht in der Favoritenrolle. Also man traute der deutschen Mannschaft eigentlich nicht so furchtbar viel zu. Und war eher so abwartend, wie die da wohl abschneiden würden.
Lag vielleicht auch an solchen Spielen wie dem in der Qualifikation, das 0:0 in Albanien. Mal wieder
gegen Malta war es.
Malta. Und da hat mir Rüdiger Abramczyk erzählt, der spielte da auch. Und da war der Neuberger, der DFB-Präsident, war so sauer und hat gesagt, wie kann das denn sein und so. Und dann ist Abramczyk zu ihm hingegangen und hat gesagt, Sie haben doch überhaupt keine Ahnung von Fußball. Und das hättest du Neuberger nicht sagen dürfen, weil das war, dann ist er im Flugzeug hin, weil alle so, das kannst du nicht machen und so. Und der war aber auch, um Gottes Willen, was hat denn der Abramczyk jetzt hier gemacht? Ich glaube, halten wir mal fest, der Hermann Neuberger, Burkhard, sag du es, der muss...
Ich glaube, das war kein Menschenfreund.
So. In der Diplomatensprache. Ich kann ja Rüdiger Abramczyk verstehen. Der ist dann vielleicht ein bisschen zu weit gegangen, aber war auch irgendwie selber sauer, weil das ein Scheißspiel war. Und dann ist er im Flieger, die fliegen wieder zurück hin, wollte sich dann entschuldigen und Neuberger hat ihn komplett abblitzen lassen. Und das war auch die längste Zeit, die Rüdiger Abramczyk da eine große Rolle gespielt hat.
Ja. Kommen wir auf die Spieler zu sprechen, die es dann 1980 gerichtet haben und richten sollten. Und einer von denen, die da eine ganz große Rolle gespielt haben, war ja Karl-Heinz Förster vom VfB Stuttgart. Der ja der Knochenbrecher auch mit dem Engelsgesicht oder mit dem Bubi-Gesicht hat man ihn, glaube ich, genannt, der, glaube ich, wirklich ein furchtbarer Vorstopper gewesen ist.
Er hatte immer diese eingefallenen Wangen. Mhm. Ich weiß, wenn ich früher auf dem Fußballplatz gestanden
auf
habe.
Auf Aufruf gemacht. Weil du dann gefährlicher
aussehen. So zu machen, ja.
Wolltest du gefährlicher aussehen dann?
Ich hatte aber keine Adidas-Schuhe an, so, sondern ich hatte Geka. Kennt ihr noch diese Zwei-Streifen-Schuhe? Ja, das war die größte Erniedrigung überhaupt, mit sowas spielen zu müssen. Ernsthaft?
Ja, Geka-Schuhe.
Und die waren weinrot mit gelben Streifen. Meine Eltern, Alter. Ja, man fragt sich, warum ist das aus dir geworden? Warum hat das Leben dich so ausgespült? Ja, und das Geka, weinrot mit gelben Streifen. Was ein Scheiß. Ja. Also Karl-Heinz Förster war da.
Karl-Heinz Förster war da und Karl-Heinz Förster hat sich später auch mal hingesetzt und hat überlegt, Mensch, wie war das 1980 eigentlich? Und das Erste, was ihm eingefallen ist, die Mannschaft war richtig cool, weil sie zusammenstand und weil es da keine Alpha-Tiere gab.
Ja, wir hatten 1980 eigentlich im Gegensatz dann zur WM 82 und 86 eine sehr gute Atmosphäre in der Mannschaft. Einige junge Spieler dabei, ich erinnere da nur an Bernd Schuster oder auch Hansi Müller. Und das war eigentlich... glaube ich, auch für uns ganz wichtig, dieser Zusammenhalt in Richtung Titel dann zu marschieren. Das war eine ganz tolle Sache.
Der spricht immer wie so ein Schalterbeamter damals bei der Sparkasse, wo du reingehst,
ja,
oder?
Absolut. Ja. Sein Bruder Bernd war ja auch mit dabei. Mhm. Und Bernd hat im ersten Spiel gegen die Tschechen, dass die Deutschen ja damit 1:0 durch Rummenigge gewannen, kein gutes Spiel vor der Kulisse von 10.500 Zuschauern im Eröffnungsspiel. Im Olympiastadion von Rom. Also das ist so die Größenordnung, in der wir uns jetzt bewegen. Das ist das Turnier 1980. Ich finde es auch nicht unsympathisch, muss ich sagen. Irgendwie finde ich es auch sexy.
Ja, halbvolle Stadien und komische Spiele ziehen uns ja auch magnetisch an. Ja. Ich erinnere mich immer an Luxemburg gegen die Kapverden.
Ja.
Halbvolle Stadion, wir waren im Block der Kapverden und waren high und haben nicht gekifft.
Genau. Ja, so kann man es.
Und das ist geil, also so hält man Fußball auch aus. Ne? Das ist richtig. Ja.
Ich werde nie vergessen, dass bei den Kapverden einer dann eingewechselt wurde, der Platini hieß. Hat aber nichts gebracht.
Ja, der Bernd Schuster.
Ja.
Ja, der hatte ja dann ein Problem, oder nicht?
Ja, Bernd Schuster war ja, muss man sagen, technisch noch limitierter als Karl-Heinz Förster. Und die beiden Brüder haben sich später immer mal wieder über diese Europameisterschaft unterhalten, weil es dem Bernd danach ja nicht mehr so richtig passte oder weil er nicht mehr so eingepasst wurde in die Mannschaft, wie er das gern gesehen hätte.
Wir hatten uns gerade wieder unterhalten, mein Bruder und ich, über die EM 1980. Und er sagte dann zu mir, weißt du noch, als Jupp Derwall sagte, never change a winning team. Und auf einmal war ich dann plötzlich draußen.
Ja. Ja, so bist du weg. Aber es ist ganz, ganz fröhlich gesagt, never change a winning team und zack. Ne?
Jupp Derwall
das ist die hohe Diplomatie.
Ja, Jupp Derwall wollte einfach auch, ich glaube, er wollte einfach auch allen, dass es allen gut geht. Und dann hat er halt gedacht, ja, jetzt muss er auch mal, dann muss halt auch mal jemand. Er hat ja auch mal 78 übrigens bei seiner ersten Pressekonferenz, die er rund um dieses Spiel in Prag gegeben hat, hat er allen Journalisten einen Pilz ausgegeben und hat mit allen, bevor es losging, hat er erstmal angestoßen.
Prösterchen, ne?
So, und jetzt, meine Herren, auf ein freundliches Prösterchen. So fing der an.
Ja.
Das war ein ganz freundlicher Mann, der Jupp Derwall.
Ich glaube, er war ein bisschen konfliktscheu.
Ja.
Also das muss man sagen. Der hatte natürlich Hermann Neuberger mit der Knute im Nacken. Der hatte natürlich auch Helmut Schön mit dieser Erfolgsbilanz. Schlussendlich muss man ja schon sagen, Häuptling Silberlocke war auch gefundenes Fressen für den Boulevard, der ihn vor sich hin trieb.
Dann, ne?
Später. Ja, was war er für ein Typ, Burkhard? Der war auch einer, der abends gern mal die Gitarre nahm und Lieder gesungen hat.
Ja, kein
Volkslieder
schöner,
aus der Mundorgel. Irgendwie
kein
mal
schöner Land in dieser Zeit.
Wollen wir das singen?
Kein schöner Land in dieser Zeit.
Nein, Leute, jetzt also bitte. So.
Was denn?
Nein. Ich muss die Knöpfe übrigens drücken hier.
Ich erinnere mich, Sven, du wolltest ja mehr hören von meiner Kindheit. Hm? Früher war ich ja Trompetenbläser im Bläserkreis der Kirchengemeinde Wendhagen. Und als ich damit anfing, kriegten wir so ein Buch, wo auch diese ganzen Choräle drin waren und diese Volkslieder und so. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal Kein schöner Land gespielt habe, da ist meine Mutter hoch ins Zimmer gekommen und stand mit Tränen in den Augen vor mir und dachte, das glaube ich nicht, dass du das spielen kannst. Kein schöner Land in dieser Zeit.
Das sind echt, also Wellensittich oder Kanarienvogel heißt Hansi. Ja. Du spielst Kein schöner Land in dieser Zeit, Burkhard, ja. Und jetzt sitzt du hier mit so einem Ding auf der Bühne. Also bist weit gekommen, mein Freund.
Ja, weiß ich.
Aber du weißt auch, wo du herkommst. Ja?
Absolut.
Sehr schön. Jupp Derwall wusste auch, wo er herkam.
Ja.
Er kam nämlich nicht aus Aachen, sondern aus?
Aus Würselen.
Würselen,
aus Würselen. Und zu Jupp Derwall muss man, finde ich, auch wissen, dass der auch eine höchst komplizierte Kindheit gehabt hat. Der ist mit 17 noch zur Wehrmacht eingezogen worden und ist dann in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten. Hatte Glück, war nämlich im Harz stationiert und 200 Meter weiter warteten die Russen. Und die Amerikaner haben ihn gefangen genommen und dann ist er später an die Franzosen überstellt worden und sollte dann als Kriegsgefangener in einem Bergwerk im Harz arbeiten. Furchtbar schwere Arbeit und dann ist er von einem Güterwaggon runtergesprungen. Auf der Fahrt zum Bergwerk ist geflohen, abgehauen vor den Franzosen. Und weil er wusste, dass seine Familie von Würselen, da sind sie ausgebombt worden, nach Kloppenburg gegangen war, ist er dann 6,5 Wochen zu Fuß aus dem Harz nach Kloppenburg gegangen, um seine Familie wiederzufinden.
Jupp Derwall. Und dann war er doch wieder in Würselen und ging dann nach Aachen. Und was also später dann auch folgte, war ein Wechsel, der platzte zu Fortuna Düsseldorf, zumindest erstmal. Also er wollte dann Alemannia Aachen, er war ein richtig guter Kicker für Aachen. Ich habe das nicht verstanden, Burkhard. Wir haben uns Backstage darüber unterhalten, du hast gesagt, wieso? Ist doch klar. Ich habe es nicht verstanden. Der wollte einfach nur wechseln von Alemannia Aachen zu Fortuna Düsseldorf und ihm wurde das verboten, ne? Ja. Auch vom Verband. Und da wurde er bestraft, weil wenn er ginge, würde Alemannia Aachen zerbrechen und sportlich ins Nichts fallen.
Ja.
Was kann der arme Jupp Derwall dafür?
Ja, ich glaube, dass es auch nicht die ganze Geschichte ist. Also da gibt es, glaube ich, auch, da gab es ja auch schon Verträge für Amateurfußballer und so weiter. Ich glaube, da weiß man auch nicht alles. Also wenn Alemannia Aachen ihn da nicht freigeben wollte und behauptet, ohne ihn geht's nicht, dann wurde er halt gesperrt. So war die Regelung damals. Viel interessanter finde ich eigentlich noch seinen Wechsel von Würselen nach Aachen.
Ja.
Ne, da wurde er dann nicht gesperrt, sondern er wurde freigegeben und die Ablöse, Die war allerdings eine ganz besondere.
Ja, ich habe den Verein gewechselt, ich kann das ja ruhig sagen, damals, weil mein Vater von Würsel nach Aachen, weil mein Vater dadurch entnazifiziert wurde und für ein Schlafzimmer meiner Eltern. Das war die Ablösesumme.
Für ein Schlafzimmer seiner Eltern? Die bekamen ein neues Bett?
Ja, irgendwie sowas.
Und der Vater bekam dann, ich sag mal, einen fußballerischen Persilschein.
Ja.
Das ist eigentlich unglaublich. Ne?
Unglaubliche Geschichte, oder?
Unglaubliche Geschichte. Ja.
Und Jupp Derwall ist ja dann später auch mal, haben wir Fans von Rot-Weiß Essen hier? Aber nur. Weil ich habe eine Frage mitgebracht, die mir echt jetzt wirklich unter den Nägeln brennt. Ich habe versucht, das zu klären, ich habe es nicht rausgefunden. Jupp Derwall hat ja mit Alemannia Aachen im Pokal gegen Rot-Weiß Essen gespielt, im Finale. Das erste Finale nach dem Krieg, DFB-Pokal, hieß auch zum ersten Mal
53, ne?
Genau, hieß auch zum ersten Mal DFB-Pokal. 2-1 hat Rot-Weiß Essen gewonnen. Derwall schoss das einzige Tor für die Aachener.
Ja.
Und Penny Islacker und Helmut Rahn schossen die Tore für Rot-Weiß Essen. Und ich habe versucht herauszufinden, warum der Penny Islacker eigentlich Penny genannt wurde. Weiß das jemand von euch, warum der Penny gerufen wurde? Ich hab's nicht. Ich weiß, dass der später mit seiner Frau Inge in Rüttenscheid eine Kneipe hatte, die hieß Zum Penny. Das weiß ich wohl, aber ich weiß nicht, wie der zu dem Spitznamen Penny gekommen ist. Ich habe das nicht gefunden.
Gibt es Wortmeldungen? Ich würde runterkommen. Gibt es einen, der sich traut und dann hinterher im zweiten Teil unserer Show von Burkhard gemaßregelt zu werden, weil das dann rausgefunden hat und dann kommt Burkhard runter und das ist kein Spaß. Es meldet sich keiner, Burkhard.
Ja.
Das ist ein Regime der Angst. Ja?
Ja. Du kennst es zu gut.
Ich kenne es sehr gut.
Ja.
Ja. Gut, also Jupp Derwall, meine Güte, ey, was für ein Typ. Und dann ist Häuptling Silberlocke mit dieser Mannschaft da. Ja.
Und lebt, und das ist, finde ich, auch nur eine ganz coole Randnotiz, die wohnen ja nicht wie die Deutschen heute irgendwie im Weimarer Land, 18-Sterne-Resort, direkt der Golfplatz, neben dem Badezimmer. Nein, die haben im Holiday Inn in Rom gewohnt.
Ja.
Mitten in der Stadt.
Ja.
Und natürlich nicht allein in dem Hotel, sondern da war ganz normaler Urlaubsverkehr.
Ja, ja, und man guckte abends Agentenfilme. Es gab so diese ersten Videorekorder, man spielte ein bisschen Skat.
Die haben Agentenfilme geguckt.
Nein, die haben Agentenfilme geguckt. Also abends, was machen wir denn heute? Ja, wir gucken Agentenfilme.
007.
Ja, das fanden natürlich einige so semi-geil, so Manny Kals und so, die waren ja schon ein bisschen unterwegs. Aber so einer wie Bernd Schuster, kommen wir später zu, der hatte bis dahin auch noch gar keinen Alkohol getrunken, der fand das alles gut. Und der war ein ganz lieber, ganz, kommen wir noch zu, ne? Und die guckten halt das Gefährliche. Das Gefährlichste, was es da gab, war Toni Schumacher und Agentenfilme. Ne? Ja. Ja, so ist das 1980. Ja, und Jupp Derwall war der Trainer und Karl-Heinz Förster sagte über den...
Also Jupp Derwall war ja auch ein Trainer, der viel auf Spaß Wert legte, der selbst sehr locker war. Ich denke, das hat uns geholfen, auch so ein bisschen die Nervosität abzubauen.
Ja, was er nicht gesagt hat, habe ich jedenfalls jetzt nicht gehört, Jupp Derwall war echt ein guter Trainer.
Nee, hat er nicht gesagt.
Hat er so nicht gesagt.
Der sagt, ja, Jupp Derwall war auch, wenn etwas schon so anfängt, ne, dann ist das ein giftiges Kompliment, muss man sagen. Es gibt, also finde ich auch das Geilste, was du einem Moderator sagen kannst, wenn er seine erste Sendung gemacht hat und er geht raus aus dem Studio, du willst wirklich böse sein, dann sagst du einfach, ich weiß gar nicht, was die anderen alle haben, ich finde dich ganz witzig. Ich finde dich ganz witzig.
Ja. Ja.
Der ist nicht schlecht. So, wir sind immer noch im Jahr 1980, Burkhard, und Jupp Derwall gewinnt eben diesen einen Titel. Später, 82, das war ja irgendwie da die Situation am Schlucksee und dann Frankreich ging komplett in die Binsen und dann war er weg. Mhm. Und hinterher holte er sein Glück in der Türkei.
Ja. Ne? Das Traurige ist eigentlich an Jupp Derwall, dass er selbst diesen Triumph 1980, der ist ja dann schlussendlich gewesen, ist also der Titelgewinn, dass er selbst den nicht so wirklich genießen konnte.
Ja.
Und in dem, was er jetzt gleich sagt, erinnert er mich sehr an Jogi Löw nach dem Titelgewinn 2014 in Brasilien.
Naja, ich habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, das noch gar nicht so richtig erfasst, was man erreicht hat, was die Mannschaft erreicht hat. So das echte Gefühl der Freude, der Ausgelassenheit, die ist eigentlich noch nicht da.
Ja. Und genau dasselbe hat Jogi Löw jetzt auch mehrfach, ich meine, das jährt sich jetzt auch schon zum 10. Mal, die Geschichte von Rio. Und genauso hat Löw das auch erklärt, ne? dass nachdem das geschafft worden ist, einfach ein großes Vakuum auftaucht und er nicht wusste, wie er das füllen soll. Kommen wir zu einer Mannschaft 1980, die, glaube ich, keiner so richtig auf dem Zettel hatte. Das waren die Roten Teufel aus Belgien. Die belgische Fußballnationalmannschaft, krasser Außenseiter, vielleicht fast der größte Außenseiter in diesem Achterfeld, spielte in der Gruppe mit England, Italien und Spanien. Da würde man jetzt nicht zwingend vermuten, dass Belgien da eine Chance hat, zumal es damals so gewesen ist, es gab kein Halbfinale, sondern es gab nur das Endspiel und das Spiel um Platz 3. Das heißt, man musste die Gruppe gewinnen, um ins Finale zu kommen. Das ist vielleicht noch wichtig, darauf hinzuweisen. Und die Belgier haben das geschafft, vermutlich auch, weil sie unter Androhung der Abspielung ihres Songs die Gegner beeinflusst haben.
Was? Singen wir Englisch, ne?
Ja. Gesprochen wie gelesen.
We're the winners.
We're the winners.
Here we go. 1, 2, 3. Was jetzt? Ist das die Strophe oder Refrain? Ich gehe immer weiter. Das ist wie Herzrasen.
Kannst du ausmachen.
Ja, es reicht. Ja. Passiert ja gar nichts, Burkhard.
Ja.
Ja.
Was man sagen
musikalische
muss,
Abgründe hier.
Ja, im Fußball auch. Vor allen Dingen, weil die Belgier eines konnten, was die anderen nicht konnten. Die konnten nämlich auch abseits spielen.
Mhm.
Und überforderten damit reihenweise ihre Gegner und setzten sich also so an die Spitze ihrer Vorrundengruppe und hatten im letzten Spiel es mit dem Gastgeber, mit Italien, zu tun. Die Ausgangslage war so, dass die Italiener dieses Spiel gewinnen mussten und die Belgier brauchten nur einen Punkt, weil die in der Tabelle zwar punktgleich standen, aber weil die Italiener das fantastische und nicht ungewöhnliche Torverhältnis von 1:0 hatten.
Hatten die, ne?
Ja.
Ja.
Und die Belgier hatten 3:2 Tore. War ja klar, dann war Belgien natürlich viel besser.
Es wurden sowieso nicht viele Tore geschossen bei dieser Europameisterschaft.
Ja, dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Ja. Und bei den Belgiern spielte einer, der, finde ich, auch eine ganz besondere Geschichte hat. Wilfried van Moor. Das war so ein offensiver Spielmacher, ein kleiner Kerl, auch schon weit in der 30 und eigentlich schon im Fußballruhestand. Und der war 1972 dabei, als die Belgier sich im Viertelfinale der Europameisterschaften gegen Italien durchsetzte und dann ja im Halbfinale an Deutschland scheiterte. Du wirst dich erinnern, das wirst du ja auch alles vorbereitet haben. Und Wilfried van Moor hatte eigentlich seine Karriere schon beendet, weil er in diesem Viertelfinale gegen Italien von den Italienern ins Krankenhaus getreten wurde. Also Belgien setzte sich zwar durch, aber van Moor landete im Krankenhaus und war danach eigentlich Sportinvalide. Ist dann in die belgische Provinz gegangen, hat eine Kneipe aufgemacht, die den schönen Namen Wembley bekam und war eigentlich weg. Und die Belgier spielten eine furchtbare Qualifikation zu dieser Europameisterschaft 1980. Und irgendwann ist einem belgischen Journalisten der Kragen geplatzt und er ist dann hin zum belgischen Trainer Guy Thijs und hat gesagt, Guy, das geht so nicht weiter. Du musst anderen Fußball spielen lassen. Du brauchst jemanden, der die Strippen zieht. Du brauchst jemanden, der der Fixpunkt in deinem Spiel ist. Und du brauchst einen van Moor. Und dann hat er gesagt, was ich van Moor, der ist doch, macht doch gar nichts mehr. Und dann hat er den trotzdem, hat Guy Thijs den tatsächlich angerufen, hatte gar keine Telefonnummer, wusste nur, dass es diese Kneipe gibt, hat in dieser Kneipe angerufen und hat gesagt, so sag mal, kannst du noch? Und dann ist der zurückgekommen und dann haben sie mit dem Wilfried van Moor die Qualifikation gerettet und sind dann nach Italien gefahren. Und dieser Wilfried van Moor hat dann dafür gesorgt durch sein Spiel, dass die Italiener auf der Strecke geblieben sind in der Vorrundengruppe bei diesem 0:0 und hat dann später Revanche geübt und ich finde das ist eine tolle
Geschichte. Sehr schöne Geschichte. Ja, die Belgier, auf die man dann später traf im Finale. Wir sind immer noch im Jahr 1980, Burkhard.
Mhm.
Und wenn wir nochmal so ein bisschen den Blick weiten, dann kommen wir ganz schnell hier hin. Mal sehen, ob ihr das erkennt. Was ist das? Dallas. Die Fernsehserie, Burkhard, oder? Die hat sie angetan, ne?
Ich fand die super.
Wen fandest du am geilsten?
Von den,
JR?
Von den Mädels?
Nee. Burkhard, kommst du in das Alter oder was?
Nein, wieso? Ich war damals 14 und da guckst du doch Dallas nicht wegen der Geschichte.
Ja, da gab es zu Ellen.
Ja, es gab Pam.
Das war die Schwester, ne?
Nein, es gab zu Ellen, dann gab es die Pamela und dann gab es noch Lucy. Und Lucy war die kleine Schafe im Badeanzug.
Die Blonde?
Ja.
Ach so.
Ja. Aber die spielte keine ganz große, sie hat auch eine ganz dramatische Geschichte und also es, ich meine, das hat ja immer irre Wendungen gehabt, dieses Dallas-Spektakel. Jede Woche Dienstagabends kam das, eigentlich durfte ich es gar nicht gucken.
Warum erzählen wir das eigentlich? Weil wir uns arbeiten uns Richtung Gabi Schuster, ne? Oder?
Ja, pass auf, weil 1980, was war 19, ich meine 1980, Solidarność wurde gegründet in Polen, die Grünen haben sich als Bundespartei gegründet, Ronald Reagan wurde gewählt, John Lennon wurde erschossen. Aber was war die wichtigste Frage, die quasi die ganze Welt bewegt hat? Wer schoss auf JR? Erinnert ihr euch? Ganz lange lang.
You went to the office that night, but JR's gone.
Das war der falsche Ansatz.
Ach so, Entschuldigung. Ja, ja nochmal, wir müssen also.
Ganz
wer
lange,
schoss auf JR?
Ja, und das große Rätselraten und Sue Ellen war natürlich unter Verdacht, weil die da schon schwer in der Flasche war und man hatte nur gesehen, sie war mit einer Knarre unterwegs zum Büro von J.R. Ewing und dann wurde er, man sah halt nicht, wer schoss. Und die große Frage war, wer war es denn? Und wirklich auf der ganzen Welt wurde diese Frage behandelt und dann wurde sie halt irgendwann aufgelöst und es kam zur großen Überraschung.
You went to the office that night with J.R.'s gun.
What?
It was you, Kristin, who shot JR.
Ja, Kristin. Kristin, die jüngere Schwester von Sue Ellen, die auch bei JR landen wollte, die bei ihm als Sekretärin angefangen hatte. Und JR hat sie abgewiesen. Und in ihrem verletzten Stolz hat sie dann die Gunst der Stunde ergriffen, nämlich die Knarre von Sue Ellen hat Sue Ellen noch weiter abgefüllt und ist dann reingeschlichen, hat auf ihn geschossen. Er hat es natürlich überlebt. Danach hat das dann doch geklappt mit den beiden. Und dann hat sie sich ein Kind andrehen lassen von dem J.R. Ewing. Und als der sie in den Knast stecken wollte, das fand ich immer, das war eine coole Szene. Da war die nämlich cleverer als der J.R. Da hat sie ihn nur angelächelt und hat gesagt, willst du, dass dein Sohn im Gefängnis aufwächst? Und dann hat J.R. Ewing so erfahren, dass er nochmal Papa wird.
Ach, was für ein durchtriebenes Miststück,
1980.
Was? Ey, 1980, solche Drehbücher. Das ist Splatter, ey. Nee. Und?
Das ist dann tragisch geendet für die Kristin, okay, für die jüngere Schwester,
ja,
weil JR sich dann irgendwann am Ende so kurz umdreht und sagte, ich werde sie auf meine Art und Weise behandeln.
Oh.
Und dann wurde sie drogenabhängig und ist dann im Drogenrausch von dem Balkon runtergefallen, hat sich das Genick gebrochen.
Du, wie kommen wir jetzt eigentlich?
Ich habe keine Ahnung.
Auf sinnvolle Art und Weise. Wir wollten eine Brücke bauen zu dem Thema Bernd Schuster und sein kurzer Sommer im deutschen Fußball in der Nationalmannschaft und dann wurde das ja nichts mehr.
Ja.
Und welche Rolle spielte eigentlich wer? Also können wir uns darauf einigen, dass Bernd Schuster dann Bobby war? Weil Bobby hat sich immer aus allem rausgehalten.
Ja,
Bobby war die Unschuld und dann, oder?
Ja.
Und andere Charaktere werden wir jetzt gar nicht belegen, oder?
Ja. Naja, ich würde sagen, die Gabi war so J.R. Ewing, würde ich sagen.
J.R. Ewing.
Ja.
Ja.
Und Miss Ellie war Jupp Derweil.
Und Dallas war dann in dem Fall
Dallas,
die UEFA.
Ja, weiß ich nicht, ist auch egal.
Ja.
Das wird jetzt zu albern.
Ja, aber dieser Bernd Schuster.
Ja, ich habe mir als Zwischenüberschrift hier hingeschrieben, zwischen Genie und Gabi.
Bernd Schuster ist ja schon ein interessanter Typ, ne?
Ja.
Wenn man so auf den blickt, der hat was Geheimnisvolles, dieser blonde Engel, der irgendwie bei allen drei großen Vereinen dann in Spanien spielte.
Als erster überhaupt.
Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, dann kam er irgendwann zurück. Und was ich wirklich nicht wusste, ist, dass der dem Vernehmen nach schon gelitten hat wie ein Hund, dass er nur diese eine Europameisterschaft mit Deutschland gemacht hat. Ich glaube, 21 Länderspiele insgesamt.
Ja.
Und mehr waren es dann doch nicht.
Nee, das stimmt. Er ist beim SV Hammerschmiede, einem Stadtteil in Augsburg, ausgebildet worden, dann zum FC Augsburg gekommen. Übrigens erst mit 10 Jahren in den Verein gegangen. Wenn du heute als Kind, als Junge versuchst, mit 10 Jahren noch einen Verein zu finden, wirst du schon ausgelacht.
Ja, wirst du abgewiesen.
Hast keine Chance mehr. Und dann hat er, und das fand ich jetzt auch cool bei der Recherche, Sven, dann hat er ja einen Vorvertrag beim 1. FC Köln unterschrieben mit 18 für 100.000 Mark Ablöse. Mhm. Und dann haben sich die Gladbacher gemeldet. Und dann hat er in Gladbach auch noch einen Vertrag unterschrieben für 200.000 Mark. aber wir haben ihn dann nicht gekriegt.
Nein, ihr habt ihn nicht gekriegt. Er war dann beim 1. FC Köln und als er da hinkam, der war total schüchtern, er hat kaum den Mund aufgemacht. Der war ein ganz, ganz schüchterner Junge aus Augsburg, ja. Und die Gabi war eben die Frau, die ihn dann so ins Leben eingeführt hat, muss man sagen.
Ja.
Ja, und dann war er bei der Nationalmannschaft und das war der Hort, wo er sich wohlfühlte. Er sagte über dieses Team und über dieses Erlebnis.
Und um 4 Uhr in der Früh klingelt es bei mir am Telefon. Jupp, da war ich stinksauer, weil ich bei der Feier nicht war. Anscheinend haben einige Spieler auch ein bisschen gemotzt. So im Nachhinein, ja, gut, wo ist der Schuster, warum ist der nicht da und so weiter. Ich habe das irgendwie nicht verstanden, weil das für mich ganz selbstverständlich war, dass ich an dem Abend nicht zu einer Feier gehe, auch wenn es der Hansi Müller war. Aber ich musste zurück.
Das war die...
Ja, muss man erklären, das war 1981 und Bernd Schuster sollte für die Nationalmannschaft oder hat für die Nationalmannschaft gegen Brasilien gespielt.
Hat er mitgespielt?
Hat mitgespielt und eigentlich hatte ihn sein Verein, der FC Barcelona, damals nicht freigegeben, weil die am darauffolgenden Tag ein Pokalspiel hatten.
Gegen einen Zweitligisten.
Gegen einen Zweitligisten.
Mit Hin- und Rückspiel.
Genau.
Ja.
Und dann ist Bernd Schuster aber auf eigene Faust trotzdem abgehauen, weil er unbedingt Nationalmannschaft spielen wollte. Und das Spiel, eine Halbzeit hat er dann gemacht, das hat der DFB dann irgendwie mit Barcelona ausgekungelt und dann ist er aber ins Hotel und hat sich schlafen gelegt und Hansi Müller hatte eingeladen in seine Kellerbar zum Geburtstag. So, und dann sind die alle dahin und Bernd Schuster war eben nicht mit dabei und hat es irgendwie dann nicht, der ist ja auch, also so ganz sauber ist der auch nicht.
Ja, er hat halt einen Fehler gemacht, Burkhard.
Der hat so eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung gehabt,
glaube ich. Das glaube ich auch. Vielleicht würde man das auch ja, heute anders behandeln, ja. Nein, aber der hat sich nicht verabschiedet von Jupp Derweil.
Genau.
Das war der Punkt. Also Kellerbar und so. Und er hat, im Prinzip hat er ja was für Deutschland gemacht. Also als Trainer musst du sagen, der bringt so viel Leidenschaft mit, dass er sogar in Spanien Kopf und Kragen riskiert, nur um den Adler auf der Brust zu tragen.
Ja.
Das ist Bernd Schuster. Und dann sagt er nur bei dieser Kellerbar, sagt er, ich mache jetzt nicht mit, weil spanische Journalisten auch da waren und wollten natürlich, das war eine Geschichte. Und er hatte ein bisschen Schiss, dass er da abgelichtet wird. Ja, ne?
Und der musste halt früh wieder los. Ne?
Richtig. Und dann ist er eben zu seiner Frau, aber das wurde ihm ausgelegt, als der identifiziert sich nicht mit uns, der verabschiedet sich nicht von Jupp Derweil. Und ehrlich gesagt, das ist nicht das Ding von Bernd Schuster gewesen, glaube ich, naja, an der Stelle.
Es war so, was die Kommunikation angeht, nicht so ganz glücklich.
Aber Burkhard, wenn du einen Spieler hast, der so genial spielt bei der Europameisterschaft und du hast den in deinen Reihen und der spielt ja nicht irgendwo, das ist doch bekloppt, das dann an sowas scheitern zu lassen.
Ja, aber war Fußball jemals rational?
Nein. Bernd, bist du
war
da?
War das Bernd?
Der Bernd ist da. Bernd, grüß dich, Mann. Ja, sehr gut. Ja, Bernd Schuster. Wir kommen wieder zurück ins Jahr 1980 nach diesem kleinen Exkurs. Er war also noch voll dabei.
Ja, 1980 hatte aber Bernd Schuster, ich meine, das muss man ja auch sagen, wenn seine Karriere ein bestimmtes Merkmal hatte, dann, dass er sich mit allen möglichen Vereinen, Präsidenten, Trainern immer wieder überworfen hat. Also egal, wo er gewesen ist. Und das war dann eben auch beim 1. FC Köln so. Weisweiler war weg, ist abgehauen zu Cosmos New York und Karl-Heinz Heddergott kam als neuer Trainer beim 1. FC Köln. Damals hatten sie noch Trainer. Und dann hat er...
Wie meinst du das jetzt?
Habt ihr im Moment einen Trainer?
Ach so. Du meinst jetzt aktuell? Also ja, aber das klang jetzt so ein bisschen so, als würdest du eine Ebene darüber gehen.
Nein.
Ja.
Und Bernd Schuster wurde unterstellt, dass er mit Absicht schlecht spielte.
Mhm. Ja.
Und das ging dann so weit, dass er aus dem Trainingsbetrieb ausgeschlossen wurde. Und er wollte halt unbedingt weg, die Kölner wollten ihn nicht gehen lassen, Ablösesumme lag so etwa bei 4 Millionen Mark und er hatte keinen Club eigentlich, als er zur Europameisterschaft kam 1980. Mhm. Das finde ich ist das voll Krasse an Bernd Schuster 1980.
Ja, Wahnsinn.
Und die zweite Tatsache, Bernd Schuster hat von den 4 Spielen, die es gab 1980 bei der Europameisterschaft, nur 2 gemacht.
Mhm.
Beim ersten hat er nicht mitspielen dürfen, weil Derweil ihm vorgeworfen hat, nicht gut genug trainiert zu haben. Das zweite gegen die Niederlande hat er gespielt. Das dritte gegen Griechenland hat er dann ausgesetzt, weil er eine gelbe Karte gesehen hatte im ersten Spiel. Und wollten sie die Sperre nicht riskieren. Und dann hat er nur noch das Endspiel gehabt.
Ja,
und
so
wurde trotzdem auch, ne? Zum besten Spieler des Turniers
gewählt. Bei dem dritten Spiel ging es, ja, es ist der Wahnsinn mit Bernd Schuster. Und jetzt hören wir doch mal nochmal Bernd Schuster und seine Rolle und überhaupt, wie er das erlebt hat.
Und wir hatten aber an dem Mittwoch dieses Länderspiel gegen Brasilien war Dienstag und Mittwoch hatten wir ein Pokalspiel in Spanien.
Ach, jetzt erklärt er das, was wir schon erzählt haben eben, ja, ne?
Wir haben, glaube ich, den falschen O-Ton eingeladen.
Haben
aber
wir den,
egal.
Du, dann ist haben egal. Wir den falschen O-Ton.
Ja, ist egal.
Also ich kann sagen, er sagte, es ist super toll hier, Spitze, und ich freue mich total. Es ist eine große Ehre, für Deutschland zu spielen, und ich wollte das immer.
Es war für ihn deshalb wichtig, weil er in den ersten Jahren, da war er immer noch ziemlich jung, als er in Spanien bei Barcelona spielte, er hätte ganz großes Heimweh gehabt. Mhm. Und jeder Trip nach Deutschland mit der Nationalmannschaft hätte ihm ein Stück Heimat zurückgebracht. Und da hätte er sich wohl und aufgehoben gefühlt, anders als in Barcelona. Und deshalb wäre er immer sehr, sehr gerne zum DFB gekommen.
Und er sagt, das war der wichtigste Titel, den er in seiner Karriere geholt hat. In Spanien ist er Meister geworden, Europapokal der Landesmeister. So in der Zeit hat europäisch da in Spanien nichts geholt. Und er sagt rückblickend, das war sein wichtigster Titel. Und ich meine, das ist ja schon ein Mythos, Bernd Schuster.
Ne? Absolut.
Ja, Wahnsinn. Ja, wir haben natürlich auch andere Mannschaften da. Wir graben uns jetzt vor zum spektakulärsten Spiel vielleicht.
Ja, ganz sicher.
Muss man sagen. Ne? Und da haben wir wieder Musik. Ja. Ihr kennt sie sofort, ne? Ist Oranje?
Ist Oranje,
heel Nederland is beren trots, we gaan naar Rome toe. We pakken al die anderen.
Dat is nog voor die uitballad, ne, oder? Geil. Aber es reicht jetzt auch. Ja.
Also das, und du hast den Refrain jetzt gar nicht ausgehalten.
Wir gehen nach Rom. Wir gehen nach Rom.
Also wir gehen nach Rom, gesungen von Simon Tahamata. Der heißt eigentlich Simon Melchianus. Mhm. Tahamata. Mhm. Und er hat seine Wurzeln auf der schönen Insel der Südmolukken. Mhm. Wie ihr ja wisst, hatten die Niederlande ja lange Kolonien, Niederländisch-Indien, ja. Und die strebten ja irgendwann in die Unabhängigkeit, und die Molukken gehörten also auch dazu, und von dieser Insel kam der also, der Simon Tahamata. Und das Besondere an dem ist, der spielte auf dem Flügel, und auf dem anderen Flügel spielte der Holländer mit dem wohlklingenden Namen Tjeu Laarling. Das war der Tjeu Laarling.
Ja, natürlich.
Das war der andere Flügelspieler, und die waren sehr gefürchtet. Und die beiden zusammen sorgten unter anderem auch dafür, dass die DDR nicht dabei war 1980 bei der Europameisterschaft.
Hast du heute auch von der UEFA diese ganzen Namen zugeschickt bekommen? Ja. Bekommen wir also nur für euch als Info.
Wie man die ausspricht.
Wie man die ausspricht. Da bekommst du dann 24 anderthalbminütige Nachrichten, wo einfach stumpf in der Landessprache die Namen ausgesprochen werden. Deswegen kannst du das auch so gut aussprechen.
Tjeu Laarling. Und die beiden spielten also in Leipzig im großen Zentralstadion, und die DDR führte mit 2-0, war also mit einem Fuß auch bei dieser Europameisterschaft dabei, und dann drehten die, also Tahamata und Tjeu Laarling, das Spiel. Unter anderem, weil Tjeu Laarling dem Konrad Weise so auf den Sack gegangen ist, dass die beiden sich prügelten und vom Platz flogen.
Ach so.
Und dann fehlte die Führungsfigur.
Was man so macht dann.
Ja. Und dann haben die Niederländer 3-2 gewonnen, kamen dann nach Italien. Und das Problem war, dass der Song ja wie Ha nach Rom hieß. Er hätte aber noch einen Zusatz gebraucht, aber ohne mich. Weil der Tahamata gar nicht nominiert wurde. Und dann war der
Hit. Ach, das, jetzt gibt es die Nutella Boys, gibt es in Deutschland, wer die Werbung macht, fährt nicht mit. Und damals war es so, wer da...
Vielleicht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war der Tahamata nicht dabei, und das Lied wurde kein Hit.
Das ist ja. So, und dann standen die Niederländer und die Deutschen im Stadion. Da muss man sagen, früher war das ja so, da war die Totale immer zu sehen, ne? die Totale, die Führungskamera. Und dann kam immer die Kapelle da auf dem Platz, hinter die Mannschaften. Und dann war da ein Mikrofon vielleicht, um die Kapelle abzunehmen.
Ja.
Und bei der Hymne Deutschlands standen die ganz nah bei den Trompetern, kann das sein? Burkhard hat hier ein Hörbeispiel mitgebracht. Man erahnt die deutsche Nationalhymne. Lasst mal hören. So, das kann ja alles sein. Das kann,
jetzt also, lass es doch mal laufen, hör auf zu quatschen.
Aber das ist doch eher Spiel. Die Marseillaise, ne?
Spiel. Oder?
So klang das vor dem Spiel, da bist du natürlich aggressiv.
Da bist ich finde, das ist die übertriebenste Trompete, die ich je gehört habe.
Ich höre das jeden Abend, wenn ich nach Hause fahre um 23.57 Uhr, Deutschlandfunk. Und danach natürlich Aber ohne Freude schöner Götterfunken.
Ohne übertriebene Trompete.
Aber sehr schön. Ja, die sind völlig übertrieben.
Auf jeden Fall müsst ihr euch jetzt...
Finde ich einfach falsch. Klingt falsch.
Ihr müsst euch vorstellen, das war jetzt in Neapel. Ja. Und das ist ja ein riesiges Stadion in Neapel. Es war bullerheiß und es waren 28.000 Zuschauer da.
Ja.
Und das war das entscheidende, also das vorentscheidende Gruppenspiel natürlich.
Vielleicht hat das auch die Reporter auf den Tribünen so ein bisschen runtergekühlt. Also das muss man sagen, es war zwar bullerheiß, aber wenn wir hören... Das ist ja oft so verklärt. Ne? Da denkst du, boah, ey, was für ein Abend. Alle sitzen vorm Fernseher oder vorm Radio und hören, was da passiert. Wenn du dann die Reporter hörst aus
die
der
großen
Zeit,
Stimmen des deutschen Fernsehens.
Dann lässt du die jetzt mal wirken und ziehen wie einen Tee. Mhm. Was soll ich sagen? Wir hören als erstes den hier.
Es wird ein heißes Spiel heute hier in Neapel. Temperaturen über 30 Grad und eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Das Stadion hier ist wie ein Brutofen. Ich begrüße Sie, verehrte Zuschauer.
Ja, hallo Rolf Kramer. Und in den 80er Jahren, es war immer Rolf Kramer und man konnte es irgendwann nicht mehr hören.
Und das war das Unterhaltsamste, was er an dem Abend gemacht hat, diese Begrüßung. Das war mit großem Abstand.
Ja. Überragendem Abstand.
Nein, wie kann das sein, dass die das gemacht haben?
Mit Rolf Kramer?
Ja.
Weiß ich nicht, der war halt irgendwann da und ist nicht mehr weggegangen. Ja,
okay. Jedenfalls war das... Ja, war das nicht so, dass der große Mann dieses Spiels, ein Stern ging auf bei diesem Spiel gegen die Niederländer, das muss man sagen, dass sein Name überhaupt nicht auftauchte in den Reportagen?
Ja, Klaus Allofs schoss ja die 3 Tore. Deutschland gewann mit 3-2. Und Deutschland führte zwischenzeitlich mit 3-0. Und Klaus Allofs spielte das Spiel seines Lebens.
Das ist irre.
Schoss also 2 Tore, hat Bernd Schuster direkt vorbereitet. Bei einem war er der vorletzte Passgeber. Er schoss also alle 3 Tore. Und irgendwann später hat sich Klaus Allofs nochmal hingesetzt und sich das Spiel angeguckt und es ist ihm etwas aufgefallen. Spiel mal die Torkollage.
Schuster. Und Tor!
1-0.
War das ein Schuss oder eine schnelle Reaktion? Schuster. Sie sehen es.
Müller.
Er muss herumkommen auf den linken Fuß. Und Tor!
Wieder kein Name.
Und Tor. 2-0.
Das 2-0. Schuster. Was macht er? Schuster. Und.
Was? Ja. War das das 3-0?
Ja, es war das 3-0.
Was ist die Entscheidung? Ich weiß, es gibt viele bei Ihnen daheim, die sagen, man soll nicht unkeln. Ich bin so kühn. 3-0.
Ja. Und der Klaus Allofs hat dann also, wie ihr jetzt auch festgestellt, meinen Namen habe ich jetzt nicht so oft gehört.
Ey, du machst 3 Tore. Und der Name wird nicht genannt.
Wird nichts genannt.
Das ist brutal.
Vielleicht war es die Hitze.
Ja. Ja.
Ich weiß es nicht.
Aber er selber sagte natürlich über diesen epochalen Abend.
Ja, wenn ich an das Endspiel gegen Belgien denke, gegen eine Top-Mannschaft, gegen die wir dann gewonnen haben, oder für mich persönlich vorher eben im Spiel gegen Holland, wo ich 3 Tore erzielen konnte. Ja, das sind natürlich Dinge, die natürlich die weitere Karriere beeinflussen.
Ja, Wahnsinn. Aber es gab auch einen, der eingewechselt wurde, einen ganz bekannten Fußballer, einen sehr jungen Spieler, der auch Teil dieser Reportage war.
Lothar Matthäus. Macht also seine Länderspielpremiere bei der Europameisterschaft und sein letztes Länderspiel ja auch bei der Europameisterschaft, damals in Rotterdam gegen Portugal, da war ich im Stadion sogar, als sie da 3-0 verprügelt wurden von der B-Mannschaft der Portugiesen.
Aber es war sein 150.
Spiel. Das war sein 150., das musste halt noch sein.
Ja.
Und das Interessante ist, er war 19 Jahre alt bei der Europameisterschaft 1980 und nach dem Vorbereitungscamp oder nach den Vorbereitungswochen mit der Nationalmannschaft saß er irgendwann heulend im Bus, im Mannschaftsbus. Und dann kam Bernhard Dietz, damals der Mannschaftskapitän der deutschen Mannschaft, in den Bus und sah den heulenden Lothar Matthäus und fragte: Lothar, was ist denn los? Der Bundestrainer hat mich nominiert. Ja, aber das ist doch ein Grund zur Freude. Nein, meine Freundin und ich hatten schon Urlaub gebucht.
Hat er gesagt?
Ja. Und hat geheult ohne Ende.
Ja,
und dann hat sich der Bernhard Dietz Und das hat er später mal erzählt. Dann hat der Bernhard Dietz sich während des Spiels gedacht, Mensch, wir führen 3-0 und da ist der Matthäus da draußen, der soll wenigstens das Gefühl haben, dass der ganze Scheiß nicht gelohnt hat. Und dann hat er so eine Verletzung vorgetäuscht, hat sich immer so am Oberschenkel gerieben, ja, Trainer. Und dann kam es tatsächlich zum Wechsel und zum ersten Länderspiel von Lothar Matthäus.
Und ein weiterer deutscher Spieler läuft sich warm, läuft sich ein, der jüngste, Lothar Matthäus, mit der 18. Aber da kommt schon das Zeichen, die 9 war kurz da, das ist die 6. Wer geht heraus? Müsste eigentlich der Bernd Schuster sein, wenn Matthäus kommt.
War es nicht?
Ja, und dann... Aber, da ging's, aber es ging ja ungünstig für den Lothar Matthäus weiter, ja, das muss man sagen.
Das muss man sagen, weil er hatte eine gute Aktion. Er hat nach 2 Minuten direkt einen guten Schuss gehabt aus der zweiten Reihe, wäre fast das 4-0 geworden. Dann hatte er eine Rückwärtsbewegung, die allerdings nicht so glücklich war.
74, dicht vor dem großen Triumph, gescheitert an Deutschland im Endspiel. 78, noch einmal dabei, gescheitert an Argentinien. Weinstakers! Und so geht der Schiedsrichter hin. Er zeigt auf den Punkt. Die Wiederholung. Da ist die Linie und er hat ihn davor erwischt. Ja, man sieht es in der Zeitlupe besser, aber es gibt Elfmeter. Johnny Repp hat den Ball. Noch einmal. Dann kommt der Angriff von Matthäus. Ja, vor dem Strafraum.
Ich stelle mir vor, wie Familie Pistor dieses Spiel mit Sicherheit geguckt hat, zu Hause sitzt. Und
1 zu 3,
alle denken,
der Anschlusstreffer.
Alle denken, so muss das wohl sein.
Ja. Ne? Weil so es gab, muss, weiß nicht, wenn es nichts anderes gab.
Oder wir haben alle da gesessen, wir wussten es nicht besser, oder?
Ja,
ja. Ja, Wahnsinn. Ja, aber auch also trotz Matthäus, Lothar Matthäus hat Deutschland dann 3-2 gewonnen gegen die Niederlande.
Er hat dann aber kein Spiel mehr gekriegt.
Nein. Und dann das letzte Spiel gegen Griechenland war fast überflüssig, ja, weil genau. Es war da auch ein 0-0. Burkhardt hat es schon gesagt, dass da viele Spieler auch gelb vorbelastet geschont wurden im Vorgriff auf das Finale. Und keine Atempause. Man arbeitete sich voran Richtung Finale. Ja.
Ja.
Das ist so in diesem Jahr 1980.
Ja, und das Besondere an 1980 ist ja, dass es ähnlich wie jetzt auch, es gab ja in der Welt einfach unglaublich viele Konflikte, ja, Kriege und so weiter und so weiter. Also viele, viele große Sorgen. Und es gab Olympische Spiele. Es gab die Olympischen Winterspiele in Lake Placid mit The Miracle on Ice, der US-amerikanischen Mannschaft, die im Eishockey die Russen geschlagen hat. Und es gab dann 1980 die Olympischen Sommerspiele in Moskau. Und es gab aber eben auch den Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan.
Ja.
Der
ja
natürlich politisch ein Erdbeben ausgelöst hat und zur Folge hatte, dass viele, viele Nationen im Westen dann die Olympischen Sommerspiele boykottiert haben. Mhm. Unter anderem dann auch das Nationale Olympische Komitee in Deutschland sich dazu durchgerungen hat mit 59-40 Stimmen, aber es haben nur Funktionäre abgestimmt. Also es wurde kein einziger Sportler gefragt, wollt ihr eigentlich dahin,
ja,
oder
das
nicht?
Das war natürlich ein Drama.
Das haben zum Beispiel die Briten, Briten viel besser gemacht. Die Briten haben das ihren Athleten freigestellt.
Ja.
Ne, aber bei uns hat dann damals der Kanzler Helmut Schmidt gesagt, warum es nicht geht. Und dann hört ihr jetzt gleich im Anschluss an Helmut Schmidt, hört ihr Heinz-Florian Oertel, der aber von dem ganzen Kram mit Boykott und so interessiert den alles nicht. Der ist einfach von dem feierlichen Moment der Eröffnung unglaublich ergriffen.
Olympische Spiele können nicht isoliert vom Weltgeschehen betrachtet werden. Niemand kann sich dem Eindruck und den Auswirkungen des sowjetischen Vorgehens in Afghanistan entziehen.
Es ist 16 Uhr in Moskau. Der Blick geht zur großen Ehrenloge, wo Leonid Iljitsch Brezhnev erscheint.
Товарищи, я объявляю Олимпийские игры 1980 года.
Ich erkläre die 22. Sommerspiele für eröffnet.
Aber Burkhard, wenn ich jetzt den Heinz-Florian Oertel im Vergleich zu Rolf Kramer höre, da muss ich sagen, in diesem deutsch-deutschen Vergleich ist Westdeutschland ziemlich abgekackt.
Ja, weiß ich. Ja.
Oder?
Vielleicht ist das so, ich finde halt dieses Pathos.
Salbungsvolle, das ist zu viel. Wir haben ja in Jogo Bonito auch über ihn gesprochen, ja, ne? Ausführlichst, ja, seiner Zeit. Ja, so war das, ne? 1980 mit diesen Boykottspielen.
Und dann kam das Finale.
Das Finale.
Das Finale von Rom. Und ich war jetzt vor kurzem im Stadion und habe da das Europa-League-Spiel zwischen der AS Rom und Leverkusen übertragen. Und das ist ja wirklich ein tolles Stadion. Das ist ja nach wie vor wirklich toll, auch mit einer historischen Umgebung und den ganzen Anlagen noch von den Olympischen Sommerspielen 1960. Also es lohnt sich wirklich, da mal hinzugehen, wenn ihr in Rom seid. Das ist schon toll. Aber selbst im Endspiel wurden nur 48.000 Zuschauer gezählt. Ja. Also auch das Finale war nicht ausverkauft. Das ist etwas, was ich aus heutiger Sicht überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen kann, aber es war damals nicht unüblich. Also man konnte sich halt wirklich überlegen, boah, jetzt spielen die, was machen wir? Pizzeria? Nee, ach komm, dann lass uns da hingehen.
Ja. Und es sollte der große Abend von Horst Rubesch werden. Ne?
Das ist ja überhaupt, also Horst Rubesch, da muss man sich ja immer überlegen, der ist ja wirklich ein Spätberufener. Der hat ja lange hier bei euch in Essen gespielt und war in der zweiten Liga Torschützenkönig, hat alles zusammengeschossen. Und dann kam der ja irgendwann zum HSV, Günter Netzer Manager. Und als Günter Netzer den das erste Mal auf dem Sportplatz sah, dachte er, das war mein letzter Transfer. Weil der kann ja gar nichts.
Ja, das ist so.
Da kann er ja wirklich nichts.
Nein.
Und dann traf der aber und kam dann spät auch zu seinen ersten Länderspielen und hatte aber bis zu diesem Finale gegen die Belgier 1980 bei der Europameisterschaft noch kein einziges Länderspieltor geschossen.
Ja. Und dann ist er da. Und die Nation wieder mal vor dem Fernseher. Diesmal nicht mit Rolf Kramer, sondern...
mit Dieter Kürten.
Dieter Kürten. Eigentlich muss ich sagen, Dieter Kürten über jeden Zweifel erhaben als Moderator.
Ja.
Als Moderator. Hier ist er Reporter.
Ja, ich wollte sagen, 14 Spiele gab es, 10 Siege für Deutschland und 4 für Belgien. Also nie ein Unentschieden. Es sind also immer Tore gefallen. Und darauf hoffen wir auch heute. Sonst müsste dieses Endspiel am kommenden Dienstag an gleicher Stelle wiederholt und eventuell mit Elfmeterschießen entschieden werden. Das wäre natürlich nicht so besonders schön.
Aber das war doch 76 schon so, dass die dachten, und dann, nee, gab es doch das Elfmeterschießen. Mhm. Keiner war wirklich vorbereitet. Und jetzt war es wieder so, oder wie?
Der Punkt war, dass Hermann Neuberger, der DFB-Präsident, vorher schon wieder einen Deal ausgekummelt hatte, dass wenn das Spiel nach 120 Minuten unentschieden steht, es wieder ins Elfmeterschießen geht. Und genau wie, man glaubt das ja nicht, wenn man sich überlegt, 76, die Spieler waren irgendwie überfordert, Elfmeterschießen, keiner wusste so richtig, wie das funktioniert, Uli Hoeneß verballert das Ding. Du hast diese Erfahrung im Gepäck und der Neuberger macht denselben Scheiß wieder. Mhm. Und die Spieler wussten nicht Bescheid und die Reporter wussten auch nicht Bescheid. Jetzt stellt euch mal vor, dieses Spiel hätte nach 120 Minuten 1:1 gestanden. Dieter Kürten hätte den Laden abgeschlossen und gesagt, okay, wir treffen uns am Dienstag wieder. Und auf einmal fangen die an, Elfmeter zu schießen. Und das wäre möglich gewesen, wenn der Rubesch nicht eine Minute vom Ende das Ding macht.
Ja, natürlich. Ich meine, der Verlauf war ja dann so, ich meine, es ging halt los in diesem Finale. Jetzt ist wieder Rätselraten, was passiert da eigentlich in der Reportage?
Oder 9 Minuten. Was ja, hier ist er eingeblendet. Hä? Ich habe aufs Spielfeld geschaut und mir diesen Mordschuss angeguckt von Rubesch.
War das schon das Tor?
Das gibt erstmal Luft. Hier ist die Szene. Schuster, wunderbar angenommen mit der Brust. Und wie er kommt aus 18 Metern, sich zu halten. Böse Aufsetzer für Pfaff.
Ach so, das war das Tor dann am Anfang.
Das war das Tor.
Hat man das, war das eine Kunstform, das zu verschweigen?
Nein, ich finde den Hinweis gut. Ich habe auf das Spielfeld geschaut. Ich habe mir das genau angeguckt.
Wie aus dem Nichts, ein Treffer wie aus dem Nichts.
Nee, das war es ja nicht. Ja. Also ich meine, das war schon...
Nein, aber
der Schuster spielt einen super Pass.
Ja.
Ne, hebelt diese ganze Abseitsfalle der Belgier aus und Rubesch mit einem Aufsetzer richtig trocken, 16 Meter. Und im Tor der Belgier ist ja jetzt auch nicht irgendein Pausenclown, sondern Jean-Marie Pfaff. Mhm. Und den schlägt er dann und das war das 1:0, sein erstes Länderspieltor. Und Dieter Kürten, ich weiß nicht, vielleicht ist das klang ein bisschen so, als wenn der schnell noch wieder zurückgekommen war. Vielleicht hatte der noch zu tun an dem Abend.
Glaubst du?
Ich weiß es nicht, es klingt auf jeden Fall merkwürdig.
Er ist nicht so richtig sattelfester. Wir sprechen ja immer davon, dass Reporter auf dem Spiel sitzen. Ne?
Ja.
Das musst du ja. Du warst ja jetzt auch letztens in Wembley, hast da die Dortmunder übertragen gegen Real Madrid. Da darf dir sowas ja nicht passieren. Ja? Du musst ja auf dem Spiel schon sitzen. Aber der war irgendwie gedanklich, keine Ahnung, war der auf Weltreise. Ne?
Na, er war kein
Jedenfalls,
Reporter.
Ja, der war einfach kein Reporter. So. 1:1 dann für die Belgier. Also man richtet sich schon ein, es könnte wirklich dann in
Wieder ein Richtung verwandelter Foulelfmeter, wieder Foul außerhalb des 16ers und trotzdem steht es 1:1.
Und dann kommt der große Moment, da hat Bernd Schuster gesagt, er war irgendwie unten, ich glaube Karl-Heinz Rummenigge schoss die Ecke und Bernd Schuster hat beschrieben, dass er, ich meine, er hat sich selber darüber kaputt gelacht, dass er da überhaupt bei einer Ecke steht und potenziell als Kopfball Zielspieler in Frage kommt, aber auf einmal merkte er, es wurde dunkel und irgendwas kam von hinten angerannt und die Situation, ja, war so, ne, und das war dann so.
Tor durch Ruben!
Moment, was war das denn jetzt?
Naja.
Oh, Tor! Ja, nochmal. Nochmal, bitte.
Tor durch Ruben! Das zweite Tor von Horst Ruben in die Szene. Und die Belgier stehen wie angewurzelt und die deutsche Spielertraube jetzt unter uns. Eine Minute vor Schluss, das 2:1 für Deutschland. Wiederholung, Rubens oben, der kopfballstarke Mann, den Sie das Ungeheuer nennen. Ich meine, ein bisschen geschmacklos, aber bitteschön.
Ja, und Deutschland hat dann eben diesen Europameisterschaftstitel 1980 geholt. Das finde ich immer wieder total wahnsinnig, wenn du guckst und die Bilder, ne, von dieser Siegerehrung und du siehst da den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, wie er diesen Pokal in die Höhe stemmt mit einem wahnsinnigen Busch unter den Armen, also ja. Achselhaare wirst du heute nicht sehen bei solchen
einer grün-weißen Spielführerbinde.
Und es ist ihm scheißegal. Ja. Ne? Und die beiden weggestanzten Finger siehst du auch, die er eben dann, ja, war ja
als
so.
Als Schmied, ja.
Ja, als Schmied. Ist ja zwei Finger weggestanzt worden. So, und er stemmt diesen Pokal hoch und du siehst diese Gesichter und du denkst, boah, das ist ja der Fußball. Das sind ja wirklich diese ikonischen Momente. Das war schon der Wahnsinn dann. Ja. Selbst bei so einer Europameisterschaft, oder? Ja. Und danach ging es dann doch so ab, also ne, die haben schon gefeiert. Ich glaube, Bernd Schuster hat gesagt, er hat zum ersten Mal in seinem Leben Alkohol getrunken, zum ersten Mal in seinem Leben auch eine Zigarre geraucht. Mhm. Und Manni Kals, glaube ich, ging ein bisschen weiter, der hat sich sogar im Fuß verstaucht bei den Feierlichkeiten.
Naja, das war so, dass ein paar Jungs dann von dem offiziellen Bankett abgehauen sind, weil sie keinen Bock mehr auf Hermann Neuberger hatten.
Kann ich verstehen.
Und dann sind die durchs Hotelfenster des Holiday Inn raus und dann ist der Kals runtergesprungen und hat sich dabei den Fuß verstaucht.
So. Dann ging es halt wieder zurück, aber also nicht zum Römer oder so. Alle gingen ihre Wege. Das war ja der Wahnsinn. Also du holst so einen Titel, wirst Europameister und nix Römer. Es war einfach nur jeder. Ja. Aber es wurde was gesungen. Ein Smash-Hit des Jahres 1980, Burkhard.
Ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. Fast alles ist heute eingepackt, man kriegt es sehr schlecht auf. Jetzt stehe ich hier am Würstchenstand und schwitze, weil ich kämpfe.
Kommt, ihr könnt singen.
Mit einer kleinen
Tube
drin ist Senf.
Essen.
Draufsteht. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Und schon ist die Tube auf.
So, Mike Krüger.
Ja. Mike Krüger, 16 Wochen lang die Nummer 1 in Deutschland.
Der Refrain kommt nochmal, dann könnt ihr nochmal singen.
Der Nippel.
Das haben die gesungen. Ja, Bernd Schuster war nicht
ganz sexy. Hat die deutsche Fußballnationalmannschaft auf dem Weg von Rom nach Frankfurt den Nippel gesungen.
Jetzt kommt's wieder. Kommt jetzt, gebt ihr alles. Lache auf. Jetzt.
Wir müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen.
Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen, dann erscheint dort auch ein Pfeil.
Und dann drücken sie auf und schon geht die Sache auf.
Ja, ja. Für Horst Ruben.
Geil, das Niveau, also das matcht. Ja? Wir können auch versaute Witze hier machen, oder? Sehr gut. Finde ich gut.
Für Horst Rubesch ging ja dann die Studiotour zum
Tortur.
Die Studiotortur.
Die Studiotortur
zum Norddeutschen Rundfunk Sportclub.
Das ist Studiotortur.
Das wirst du gleich hören.
Ja.
Sportclub des Norddeutschen Rundfunks und Fritz Klein, damals der Moderator, auch der begnadeter Live-Reporter, muss man sagen. Rubesch und Tor.
Tor.
Das war
und hier ist er wieder, glücklich gelandet in der Heimat. Herzlichen Glückwunsch zunächst, Horst Rubesch, Ihnen persönlich, auch stellvertretend für die Mannschaftskameraden. Ja. Haben Sie alles gut überstanden? War es eine anstrengende Nacht?
Ja, anstrengend war die Nacht schon. Also wir haben wirklich gefeiert. Und ich glaube, dadurch, dass wir also bei diesem Turnier zu einer Mannschaft gereift sind, muss man sagen, war die Feierlichkeiten anschließend auch ganz gut.
Der hat ja voll eine der Luke, sprach aber ganz gut, ehrlich gesagt.
Ja, aber das Interessante ist ja, wir sind als Mannschaft gereift, deshalb konnten wir gut saufen am Ende.
Ja.
Das ist, ja, ja, das ist geil.
Das ist geil.
Was für ein Jahrgang, der ja. 1980er Jahrgang. Was für ein Tropfen. Ja, wunderbar.
Ja, Gespräch war dann irgendwann zu Ende. Fritz Klein verabschiedet also seinen Doppeltorschützen, der natürlich danach nach Dänemark in Urlaub geht zum
Angeln.
Selbstverständlich, damals
ja.
schon.
Ja.
Und ja, die Verabschiedung hat es in sich.
Dass die neue so gut beginnt, wie die alte aufgehört hat. Alles Gute, schönen Urlaub und es freut uns, dass Sie noch vorbeigeschaut haben.
Okay, schönen Dank.
Meine Damen und Herren, wir machen weiter mit Segeln, Leichtathletik, Trampolinturnen und dann die ostfriesischen Mehrkampfmeisterschaften.
Ey, wir machen weiter mit der ostfriesischen Mehrkampfmeisterschaft. Ja. Ey, ein Hoch auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen aus dem Jahr 1980, oder?
Ja, jetzt wisst ihr, wofür damals die Gebühren verschwendet wurden.
Beiträge. Nein, was heißt, ich finde es total interessant. Ey, unglaublich eigentlich. Das sind Tondokumente, die über Rennen einfasst aus dem Jahr 1980. Und trotzdem bleibt es irgendwie ein cooler Titel mit interessanten Geschichten. Ne?
Glaubst du eigentlich, dass Dieter Eils da schon dabei war?
Gedanklich schon.
Aber bei den ostfriesischen Mehrkampfmeisterschaften?
Nein, der lief sich schon mal warm. Ja? Der wollte ja dann 96 ganz groß rauskommen. Ist das ein Hinweis auf die nächste Folge,
ja,
Burkhard? Kann das sein?
Ja.
Verdammte Axt.
Das
ja?
habe ich gut gemacht.
Das war. Ey, das ist nicht abgesprochen. Also wir machen das seit 3 Jahren. Jogo Bonito. Ja. Leute, es ist nicht geskriptet. 80, cooler Titel. Cooler Titel. Ich finde, Bernd Schuster ist fast so die Geschichte dieses Turniers, ne, oder?
Absolut.
Ja. Liebe Leute, Jogo Bonito ist und bleibt ein Fußballgeschichtspodcast, den wir auch im Netz stehen lassen. Es gibt nach wie vor den Club de Jogadores, wann auch immer ihr das hört. Auch nach dem nächsten Urknall wird es noch zu hören sein. Und das ist ein spendenfinanzierter Podcast. Wenn ihr also jetzt die ganze Reise durch habt und das jetzt hört und ihr denkt, Mensch, das ist aber die vorletzte Folge, dann bleibt es so, dass all die Folgen natürlich sehr viel Arbeit gemacht haben. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt in den Club des Jogadores, doniert das Ganze, es würde uns sehr freuen. Ihr findet, der Text geht. Ihr findet alle Hinweise in den Shownotes.
Weißt du, woran mich das erinnert?
Nee.
An die ZDF-Hitparade.
Die Verabschiedung von Dieter Thomas Heck?
Ja.
Ja. Ja. Ich habe nicht so ein, der hatte immer so ein...
Das Kettchen fehlt.
Das Kettchen ne, fehlt, ne?
Ja. Das Klackerkettchen.
Ja, das stimmt.
Das war's.
Das war's?
Erster Teil vorbei.
Leute. Jetzt rastet aus. Wir hören uns in 20 Minuten wieder. Und alle, die das jetzt da draußen hören, hören die nächste Folge dann in einer Woche. Vielen Dank bis hierhin. Das war Jogo Bonito.
Dankeschön.
Burkhard Hupe.
Und der Sven.